ARD Sounds.
Radio 1 Medienmagazin mit Theresa Sickert.
In der Recherche haben wir sehr, sehr klar und detailliert geschildert, was dort auf diesem Treffen passiert ist. Da gibt es etliche Zitate, Schilderungen, Beschreibungen, die alle nie angegriffen wurden. Und daraus haben wir auch dann eine Bewertung vorgenommen. Das ist eine saubere Recherche. Da stehen wir nach wie vor dahinter.
Korrektiv-Chefredakteur Justus von Daniels über das aktuelle Urteil des Landgerichts Berlin zu ihrer Recherche Geheimplan gegen Deutschland aus dem Jahr 2024. Das Gericht untersagt unter anderem die Aussage, es habe sich bei dem in Potsdam vorgestellten Konzept der Remigration um ein Zitat Masterplan zur Ausweisung deutscher Staatsbürger gehandelt. Die Richter bezeichneten diese Formulierung als nicht nur im Wesentlichen unwahr, sondern gleichzeitig als unklar, ungenau und unvollständig. Wie Korrektiv auf das Urteil reagiert und wie der Deutsche Journalistenverband darauf blickt, besprechen wir in der kommenden halben Stunde hier im Medienmagazin. Im Januar 2024 gingen Hunderttausende auf die Straßen, um gegen Rassismus und Ausgrenzung zu demonstrieren. Grund dafür war die Recherche Geheimplan gegen Deutschland des gemeinnützigen Medienunternehmens Korrektiv. In dem Text ging es um ein informelles Treffen von AfD-Politikern, CDU-Mitgliedern, Unternehmern und Aktivisten in Potsdam. Ein Geheimplan sei dort besprochen worden, so die Darstellung von Korrektiv. Ein Masterplan auch zur Ausweisung von deutschen Staatsbürgern, Zitat. Nun hat das Landgericht Berlin geurteilt, dass diese Aussage von Korrektiv rechtswidrig sei. Das Landgericht bezeichnet das als nicht nur im Wesentlichen unwahr, sondern gleichzeitig als unklar, ungenau und unvollständig. Ich habe Korrektiv-Chefredakteur Justus von Daniels gefragt, ob er mit dem Wissen von heute etwas an der Veröffentlichung verändern würde.
Wichtig ist ja bei einer Recherche, dass man über das diskutieren kann, worüber man berichtet, ja, und nicht über einzelne Formulierungen. Jetzt gerade streiten wir uns über einzelne Formulierungen. Also um das zu vermeiden, kann man natürlich überlegen, okay, hätte man einige Dinge anders formuliert? Also hätte man zum Beispiel im letzten Absatz, wo wir nochmal das Geschehene, sozusagen das lang beschriebene Geschehene eingeordnet haben, hätte man das nochmal klarer schreiben können, dass es um eine Einordnung geht, weil offensichtlich gibt es jetzt ein Gericht, was das nicht so sieht. Aber natürlich gibt es Dinge, die man im Nachhinein anders hätte machen können, um eben diesen Streit um einzelne Formulierungen zu vermeiden.
Justus von Daniels sagte dem Medienmagazin gegenüber, man hätte das völkische Konzept, was die AfD tatsächlich unter Remigration versteht, noch stärker beschreiben können. Trotzdem stehe Korrektiv weiterhin hinter der Recherche. Er sieht in der Bewertung der Pressekammer eine Verharmlosung des rechtsextremen Gehalts des in Potsdam vorgestellten Konzepts von Martin Sellner zur Remigration. Korrektiv hat Berufung gegen das Urteil eingelegt und zieht nun Konsequenzen auch für die eigene Arbeit.
Also wir haben in den letzten 2 Jahren gelernt, dass es offensichtlich diese Strategie wächst, dass man Klagen erstmal so in den Raum wirft, Klagen erhebt, um Zweifel an der Glaubwürdigkeit einer Recherche zu säen. Das ist in unserem Fall so, da gibt es auch andere Beispiele, auch aktuelle Beispiele, bei denen das so ist. Und daraus kann wir viel lernen, ich glaube, daraus kann auch die Branche viel lernen, dass man das noch aktiver mit in den Veröffentlichungsprozess mit einbezieht. Also ich kann mir tatsächlich auch vorstellen, dass man da sehr explizit auch in dem Text schon darauf eingeht, dass es wahrscheinlich wegen einzelner Formulierungen auch zu Angriffen kommen wird. Was bedeuten diese Angriffe? Im Nachhinein kann man das ganz schwer wieder einfangen. Dann werden diese Zweifel erstmal gesät und dann kann man darauf auch antworten. Aber vielleicht ist es auch notwendiger, damit offener und transparenter sozusagen im Veröffentlichungsprozess schon damit umzugehen, weil das eine Strategie ist, bei der wir jetzt sehen können, weil es eben auch nicht nur uns als Medium betrifft, sondern auch andere Medien, andere Recherchen, die offenbar häufiger genutzt wird.
Das Urteil aus Berlin ist noch nicht rechtskräftig, doch es erschüttert das Vertrauen in die Medien und ist Wasser auf die Mühlen der AfD, die das Vertrauen der Menschen in etablierte Medien in Zweifel ziehen. Ist das auf dem Potsdamer Geheimtreffen vorgestellte Konzept der Remigration wirklich harmlos? Diese Frage stellt sich nach dem Urteil des Berliner Landgerichts zur Korrektivrecherche Geheimplan gegen Deutschland. Das Gericht bezeichnet einzelne Aussagen aus der Recherche als unwahr und hat unter anderem die Formulierung, es habe einen Masterplan auch noch zur, Zitat, Ausweisung von deutschen Staatsbürgern gegeben, untersagt. Wie ist dieses Urteil zu bewerten und was bedeutet es für die Glaubwürdigkeit von Journalismus in Deutschland? Bei mir am Telefon ist jetzt Mika Beuster, Vorsitzender im Bundesvorstand des Deutschen Journalistenverbands. Hallo, Herr Beuster.
Ich grüße Sie.
Ende letzten Jahres gab es schon einmal ein ähnliches Verfahren in Hamburg. Damals äußerten Sie sich so: Ich freue mich, dass das Gericht den Versuch gestoppt hat, mit juristischen Angriffen auf einzelne Formulierungen den Bericht von Korrektiv insgesamt unglaubwürdig zu machen. Wie stehen Sie heute nach dem neuen Gerichtsurteil dazu?
Ja, die Bewertung des alten Gerichtsurteils steht, die fand ich richtig. Jetzt gibt es ein neues Urteil mit einem anderen Ergebnis und das zeigt, dass das Bild, was manche jetzt versuchen zu zeichnen, schwarz und weiß, etwas differenzierter ist. Unterschiedliche Gerichte kamen zu unterschiedlichen Bewertungen in Einzelfragen und das zeigt, wie schwierig es ist, Tatsachenbehauptungen und Meinungsäußerungen voneinander zu trennen. Meine Meinung zum alten Urteil ist noch immer, dass das ein gutes Urteil war und das neue Urteil löst eine Debatte aus, in der ich mich eindeutig positionieren kann.
Die aufsehenerregende Recherche von Korrektiv wurde auch schon damals, also kurz nach Veröffentlichung, kritisiert, unter anderem auch von Medienjournalisten wie Stefan Niggemeier oder von dem Presserechtler Felix W. Zimmermann. Sie haben den Korrektivleuten damals Aufbauscherei, wenig Handfestes und auch Mängel am Text vorgeworfen. Wie ist Ihre Einschätzung dazu?
Vorwürfe, die gemacht wurden an der Qualität des Textes, und es ist vollkommen legitim, eine Recherche zu kritisieren und auch Fehler zu weisen. Es gibt keine Recherche ohne Fehler. Kleinere handwerkliche Mängel sind auch oft dabei. Das heißt, es ist auch Aufgabe von Medienjournalistinnen und Journalisten, darauf hinzuweisen. Soweit alles gut. Aber wenn man etwas rauszoomt und den ganzen Kontext sich anschaut, dann ergibt sich ein anderes Bild, nämlich eine Kampagne geradezu aus interessierten Kreisen, aus populistischen und gar rechtsextremen Kreisen und aus Kreisen der AfD, durch Anwürfe, durch Kritik zu versuchen, die gesamte Recherche zu diskreditieren. Und das steht auf sehr wackeligen Füßen. Das waren Versuche, Nebelkerzen zu zünden, einzelne Formulierungen aufzugreifen und dann zu sagen, wenn ein Wort nicht stimmt, dann ist alles falsch. Aber das große und ganze Bild ist ein ganz anderes. Und das hat sich auch wunderbar gezeigt für alle, die zum Beispiel das Buch gelesen haben, Geheimplan Deutschland, und nicht nur einen Artikel gelesen haben, wie sehr gut belegt das Gesamtbild ist, was da gezeichnet wurde. Und es eben um mehr geht als nur das, was in Potsdam geschehen ist.
Wenn ein Gericht wie das Landgericht Berlin von unwahren Tatsachenbehauptungen spricht, was bedeutet dieses Urteil für die Glaubwürdigkeit der Branche insgesamt? Denn natürlich hat diese Recherche große Wellen geschlagen, auch andere Medien haben darüber berichtet, Korrektiv selbst hat Preise mit der Publikation gewonnen und so weiter.
Ja, zu Recht Preise gewonnen, denn es ist in der Gesamtbetrachtung eine sehr gute Rechercheleistung und es hat ja auch Hunderttausende auf die Straße getrieben. Wenn nun einzelne Tatsachenbehauptungen oder Meinungsäußerungen als Tatsachenbehauptungen gewertet werden, dann zeigt das nur eins, andere Gerichte hatten das zuvor anders gesehen. Es ist gar nicht so einfach zu unterscheiden, was ist eine Meinungsäußerung, was ist eine Tatsachenbehauptung, wo zielt sich ein Gesamtbild zusammen und wo kann ich eine einzelne Äußerung angreifen. Und an der Glaubwürdigkeit ändert sich durch dieses Urteil für mich zunächst nichts. Es zeigt aber eine bedauerliche Entwicklung, nämlich dass gegen journalistische Recherchen immer häufiger versucht wird, mit juristischen Mitteln vorzugehen und dann dort eine juristische Entscheidung herbeigeführt wird. Und in der Gesamtschau ergibt sich ein Bild, was hier auch in der Recherche sehr nachvollziehbar, sehr überzeugend zusammengefügt wurde. Und wenn man jetzt einzelne Formulierungen angreift, fällt ihnen nicht die ganze Recherche in sich zusammen. Also die Frage, was macht das mit der Glaubwürdigkeit? Naja, wir müssen aufpassen, dass wir nicht in eine Situation geraten, wo Gerichte am Ende darüber entscheiden, was guter und richtiger Journalismus ist. Deswegen haben wir uns als Deutscher Journalistenverband immer dafür eingesetzt, dass man nicht mit der Drohkulisse einer juristischen Auseinandersetzung Recherchen untergräbt oder gar verhindert. Und in der Gefahr befinden wir uns.
Das könnte aber natürlich trotzdem schon sein, dass das Publikum es ja so sieht, dass das Publikum jetzt erst einmal wahrnimmt, okay, da gibt es ein Urteil, das scheint in Zweifel zu ziehen, was mit dieser Recherche passiert ist, ob die so korrekt war. Das ist ja vielleicht eher die Frage, dass das intern nochmal eine andere Bewertung erfährt. Da bin ich bei Ihnen. Aber wenn das Publikum erst einmal das hört, das liest und vielleicht so tief in der Analyse nicht drinsteckt wie wir, Kann das nicht schon ein Schaden auch für die Glaubwürdigkeit an Journalismus bedeuten?
Die Gefahr sehe ich, wer nur die Überschrift liest und sieht, es gibt ein Urteil, wo bestätigt wird, dass eine Falschaussage drin war. Klingt das ziemlich krass? Und wer beschäftigt sich dann schon noch weiter damit? Was heißt das jetzt juristisch eigentlich? Was genau ist der Gegenstand? Und man sieht es ja auch, wie es genutzt wird von interessierter Seite, wie alternative, selbsternannte alternative Medien jetzt herziehen und die gesamte Institution Journalismus in Frage stellen. Es wurde ja sogar gefragt, ob da Menschen unter Vorspiegelung falscher Tatsachen auf die Straße gehetzt wurden. Umgekehrt wird ja tatsächlich ein Schuh draus. Es ist ja vielmehr so, dass es Menschen gibt, die da draußen eben von der Seite, die von der Recherche betroffen ist, jeden Tag mit Desinformation, Hasshetze und unbelegten Behauptungen in die Öffentlichkeit gehen, in einer Geschwindigkeit, dass es schwer ist für Journalistinnen und Journalisten hinterherzugehen und zu überprüfen, ob das stimmt. Das ist ja eine asymmetrische Kommunikationssituation und weder eine behaupten kann und ich sage auch mal lügen kann, wie er will, aber dem anderen dann vorwirft, in einem großen Beitrag einzelne Fehler gemacht zu haben und dann auf ihn zu zeigen und zu sagen, das stimmt ja alles nicht, was du sagst. Das ist geradezu grotesk, aber, und das muss ganz klar sein und keinen Zweifel geben, journalistische Sorgfaltspflicht steht nie außer Frage. Journalismus muss sorgfältig und gründlich arbeiten. Jeder Fehler ist aufzuarbeiten. Und deswegen bin ich auch dankbar, dass die Medienjournalisten am Anfang sehr kritisch mit der Recherche sich auseinandergesetzt haben und wirklich jeden noch so kleinen Fehler identifiziert haben. Das tut unserer Branche gut und das zeigt ja, wir können selbstkritisch durchaus miteinander umgehen und somit auch für Qualität sorgen.
Mika Beuster vom Deutschen Journalistenverband über das aktuelle Urteil des Berliner Landgerichts zu der Recherche Geheimplan gegen Deutschland von Korrektiv. Korrektiv hat Berufung gegen das Urteil eingelegt. Eine endgültige Bewertung steht noch aus, bis die Gerichte rechtskräftig entschieden haben. Berlin-Kreuzberg ist multikulturell geprägt. Ausgerechnet hier hat das rechtspopulistische Portal News seinen Sitz. Einige Nachbarn stören sich daran. Sie fürchten eigener Aussage nach ein Gefühl der Unsicherheit im Viertel. Die Initiative News raus protestiert deshalb gegen den Sitz des Mediums von Julian Reichelt in Kreuzberg und fordert das Immobilienunternehmen GSG auf, den Mietvertrag zu kündigen. News selbst spricht von einem Angriff auf die Pressefreiheit einer linksextremen Initiative. Wie ist diese Gemengelage einzuordnen? Darüber spreche ich jetzt mit dem Juristen und Journalisten Ulf Burmeier.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Medienfreiheit gilt ja auch für unbequeme Akteure und News sieht in der Aktion aber einen Angriff auf die Pressefreiheit. Gleichwohl steht News ja auch immer wieder wegen rechtswidriger Inhalte und der Verletzung journalistischer Standards in der Kritik. Wie bewerten Sie das?
Ja, also ich glaube, es ist zunächst mal wichtig zu sehen, wer oder was News eigentlich ist. Das ist ja kein quasi seriöses Medium wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung oder das ZDF oder so, sondern ganz im Gegenteil. Das ist eine privat finanzierte Plattform, die bislang, soweit man weiß, auch noch nicht mal Geld verdient. Und sie hält sich systematisch nicht an presserechtliche Kriterien, sondern ganz im Gegenteil ist sie schon Gegenstand gewesen von wissenschaftlichen Untersuchungen. Und zum Beispiel der Politikwissenschaftler Markus Linden von der Universität Trier bezeichnet News als, Zitat, rechtspopulistisches Agitationsformat mit journalistischem Anstrich. Also mit anderen Worten, so eine Art Wolf im Schafspelz. Trotzdem würde ich nicht so weit gehen zu sagen, dass News sich gar nicht mehr auf die Pressefreiheit berufen kann. Denn natürlich gibt es auch Inhalte bei News, die jedenfalls mit ein paar Abstrichen noch journalistischen Kriterien entsprechen. Insofern würde ich sagen, News kann sich auf die Pressefreiheit berufen, aber das heißt noch lange nicht, dass Proteste gegen die Arbeitsweise von News deswegen gleich Angriffe auf die Pressefreiheit wären, denn ganz im Gegenteil, er muss sich News fragen lassen, inwieweit sie denn überhaupt selber den Qualitätsansprüchen entsprechen, die man an die freie Presse eigentlich stellen sollte.
Das heißt, wenn AnwohnerInnen sich durch das Portal bedroht sehen, das geben sie zumindest in Teilen auch an, und dazu Flyer verteilen, Informationsveranstaltungen organisieren, um sich zu organisieren, damit News aus dem Kiez verschwindet, ist das legitimer Protest?
Absolut, das ist legitimer Protest. Wir haben auf der einen Seite zwar natürlich das Grundrecht der Pressefreiheit, auf das sich News berufen kann. Auf der anderen Seite können sich die Menschen im Kiez auf die Meinungsfreiheit berufen. Und das Bundesverfassungsgericht hat schon öfter entschieden, dass selbst Boykottaufrufe grundsätzlich von der Meinungsfreiheit geschützt sind. Sie dürfen nicht so weit gehen, dass sie quasi Gewalt anwenden oder tatsächlich zu starken wirtschaftlichen Druck ausüben, sodass sie quasi die Existenz von News komplett bedrohen würden. Oder in diesem Fall ist ja noch ein dritter Akteur im Spiel, nämlich der Vermieter, die GSG, dass quasi die GSG wirtschaftliche Probleme bekäme, wenn sie weiterhin an News vermieten will. Also quasi so wirtschaftliche Zwänge dürfen da nicht aufgebaut werden, aber Protest ist absolut legitim. Und das gilt ganz besonders, wenn man sich überlegt, welche Inhalte News verbreitet. Also das Geschäftsmodell von News besteht ja ganz wesentlich darin, zum Hass gegen bestimmte Gruppen in der Bevölkerung aufzurufen, insbesondere Menschen mit Migrationshintergrund. Und diese Menschen leben in Berlin ganz häufig eben in Kreuzberg. Kreuzberg ist ein multikultureller Kiez, wo Menschen aus, im wahrsten Sinne des Wortes, aller Herren Länder miteinander leben. Und genau dieses friedliche Zusammenleben gefährdet News. Und insofern ist das auch kein Zufall, dass sich diese Initiative gerade in Kreuzberg gegründet hat.
Vor wenigen Tagen wurde ein großer roter Pin, der so aussieht wie das Symbol von Google Maps etwa, vor dem Eingang zu News, zu den Höfen, wo die sitzen, aufgestellt, um auf die Anwesenheit eben dieses Mediums dort hinzuweisen. Und News schreibt daraufhin, linksextreme Szene versucht, die Reporter von News einzuschüchtern. Geht so etwas zu weit? Und vor allen Dingen, wem spielen denn solche Aktionen genau in die Hände?
Also ich glaube, es ist zunächst mal wichtig, darauf hinzuweisen, dass News überhaupt in Kreuzberg seine Büros hat. Das weiß ja vielleicht nicht jeder. Und jedenfalls, so wie man den Medien entnehmen kann, waren ja einige Nachbarinnen und Nachbarn auch ganz überrascht, wer da sich so in ihrem Kiez quasi seine Büros eingerichtet hat. Und insofern ist es zunächst mal ein Hinweis darauf, dass News da tatsächlich sein Büro hat und damit quasi eine Einladung zur Diskussion, ob man das in diesem Kiez tatsächlich will. Ich will nicht völlig ausschließen, dass es auch einzelne Akteure geben kann, die das quasi als Aufruf verstehen könnten, tatsächlich gegen diese Büros direkt vorzugehen, zum Beispiel indem sie irgendwelche Anschläge planen oder so. Aber das ist ja quasi nicht die Intention der Menschen, die diesen Pin aufgestellt haben. Sie rufen dazu auch überhaupt nicht auf. Im Gegenteil, sie sprechen immer von friedlichem Protest. Und insofern würde ich sagen, wenn es da tatsächlich zu gewalttätigen Übergriffen kommen sollte, dann würde das natürlich die Grenzen der Meinungsfreiheit bei weitem überschreiten, wäre in keiner Weise hinzunehmen. Aber das kann man jetzt den Menschen nicht zurechnen, die da jetzt diesen roten Pin quasi wie ein Mahnmal aufstellen. Also ich würde das eher einordnen wie zum Beispiel die Stolpersteine. Also wenn man da vorbeikommt, dann sieht man, oh, hier gibt es ein Problem im Kiez, weil hier einfach ein Unternehmen sich breit gemacht hat, das das friedliche Zusammenleben der Menschen in Deutschland Tag für Tag unterminiert.
Der Journalist und Jurist Ulf Burmeier über die Auseinandersetzung zwischen Anwohnerinnen in Berlin-Kreuzberg und dem rechtspopulistischen Medium News. Vielen Dank, Herr Burmeier.
Sehr gerne.
Radio 1 Medienmagazin. Die Mediennews der Woche.
Die Beschwerdestelle der freiwilligen Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter hat ihre Jahresstatistik für 2025 vorgelegt. Mehr als 28.000 Meldungen sind eingegangen, die zweithöchste Zahl seit Gründung 1997. In 74% der Fälle wurde tatsächlich ein Rechtsverstoß festgestellt, 6 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. Besonders alarmierend, die Meldungen zu Darstellungen sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen sind deutlich gestiegen, um rund 50%. Sie machen inzwischen 58% aller berechtigten Beschwerden aus. Auffällig ist dabei vor allem der starke Zuwachs bei KI-generierten Inhalten. Das unterstreicht, wie dringend ein wirksamer Schutz vor solchen Darstellungen im Netz gebraucht wird. Auch in der Medienbranche wächst der Druck beim Thema KI. In einem seltenen Schulterschluss fordern ARD, BDZV, MVFP, VNet und das ZDF gemeinsam faire Rahmenbedingungen für das KI-Zeitalter. Ihre Sorge? KI-generierte Inhalte könnten die Medienvielfalt gefährden und klassische journalistische Angebote weiter verdrängen. Die Befürchtung geht noch weiter. Medienhäuser könnten zu reinen Datenlieferanten für KI-Systeme werden, während deren Inhalte durch automatisierte Zusammenfassungen ersetzt werden. Die Verbände fordern deshalb von der Politik klare Nachschärfungen im Bereich Medien- und Urheberrecht. Die Deutsche Welle steht weiter unter Spardruck. Statt der ursprünglich geplanten 10 Millionen Euro müssen nun 21 Millionen eingespart werden, unter anderem wegen gestiegener Tarifkosten. Ende Februar berichteten wir im Medienmagazin bereits über die drastischen Einsparungen infolge der Etatkürzungen, die unter anderem zu einer Einstellung des griechischen Programms geführt haben. Betroffen ist jetzt auch das deutschsprachige Angebot. Dessen Budget soll nahezu halbiert werden, auf künftig rund 2 Millionen Euro. Damit würden nur noch etwa 0,5% des Gesamtbudgets in DB Deutsch fließen. In der Belegschaft wächst der Widerstand. In einem offenen Brief sprechen Mitarbeitende davon, vom deutschen Programm bleibe nur noch, Zitat, ein Trümmerhaufen. Sie verweisen auf den gesetzlichen Auftrag zur Förderung der deutschen Sprache. Die Deutsche Welle weist die Kritik zurück. Das Gesetz bleibe Grundlage aller Entscheidungen, die Sprachförderung Teil des Gesamtangebots. 7 Personen sind vor dem Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg mit Klagen gegen den Rundfunkbeitrag gescheitert. Die Kläger hatten moniert, der öffentlich-rechtliche Rundfunk berichte unausgewogen und sogenannte progressive und linke Positionen würden bevorzugt. Auch die Grundsätze der sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung würden ständig durch die Anstalten verletzt. Die Richter in Baden-Württemberg sahen das offenbar anders und kamen zu dem Ergebnis, dass der Rundfunkbeitrag rechtens sei. Ein Verstoß würde nur vorliegen, wenn das Gesamtprogramm in sämtlichen Verbreitungswegen über einen längeren Zeitraum evidente und regelmäßige Defizite hinsichtlich der Vielfalt und Ausgewogenheit aufweisen würde. Diese konnte das Gericht aber nicht feststellen. Also, wir senden wie gewohnt weiter und das war's für heute mit dem Medienmagazin. Nächste Woche dann mit einem Redaktionsbesuch und zwar bei der spendenfinanzierten Nachrichtenwebseite netzpolitik.org. Für heute verabschiede ich Sie. Ich bin Theresa Sickert. Wir hören uns im Radio und sehen uns im Netz. Machen Sie es gut.
Radio 1. Nur für Erwachsene.